NDR Kultur à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg am Mikrofon und im Studio begrüße ich ganz herzlich die Tänzerin, Choreografin, Regisseurin und Autorin Judith Kuckardt.
Ich grüße Sie auch.
Judith Kuckardt, seit 1990 veröffentlichen Sie Romane. Sie sind schon mit etlichen Preisen geehrt. Und das Buch, das in dieser Saison neu erscheint, hat den Titel »Die Welt zwischen den Nachrichten«. »Die Welt zwischen den Nachrichten«, das liest sich wie ein autobiografischer Text. Ist das manchmal auch ein Spiel mit biografischen Elementen, die erweitert und angereichert werden, mit anderem auch? Oder ist das ganz stringent aus Ihrem eigenen Leben geschöpft, aus den Erinnerungen?
Also ich glaube, es ist erstmal ein autofiktionaler Text, weil autobiografisch ist so in meiner Vorstellung etwas, was man schreibt, wenn die Dinge abgeklärt sind und man sie berichten will, wenn man an den Erinnerungen oder Erfahrungen so hängt, dass man sie verschriftlichen möchte. Und das ist jetzt eigentlich eher ein Text, der versucht, mit verschiedenen Brennweiten, mit verschiedenen Temperaturen und Farben auch. Also bei manchen Passagen hat diejenige, die da erzählt, die Farbe rot und die Temperatur 37 Grad und ist ganz nah dran. Und bei anderen Passagen ist sie ziemlich weit weg und ist vielleicht ganz kühlblau und ist erst 17. Also die Perspektiven wechseln innerhalb der Person, die da erzählt. Und das hat natürlich dann was sehr Subjektives. Und das ist... Das ist eine andere Dringlichkeit, als wenn man Erinnerungen unbedingt aufbewahren möchte.
Bei der Lektüre war ich ganz schnell gefesselt von dem, was Sie erzählen, weil es so eigene Erinnerungen auslöst immer wieder. Man liest dann weiter und will auch etwas erfahren über die Person, die hier spricht. Aber immer wieder schieben sich auch eigene Dinge dazwischen. Zum Beispiel an der einen Stelle, wo es um das Tagebuch geht. Haben Sie auch Tagebuch geschrieben, auf das Sie jetzt zurückgreifen können, um dieses Buch zu schreiben?
Ich schreibe seit ziemlich langer Zeit Tagebuch, aber das ist so spärlich. Also da gibt es alle 5 Tage mal einen Satz wie... Wege sehen, sah gut aus, hat geregnet. Also das Tagebuch, was ich jetzt schreibe, seit ungefähr 15 Jahren vielleicht, das ist eigentlich eher dafür da, um irgendwann mal, wenn mein Mann und ich im Altersheim sind, eben immer an dem Tag, den wir gerade haben, also den 13. September, sagen wir jetzt mal, eben dann den 13. September 2001 und den 13. September 2007 vorzulesen, was da war, damit wir so gemeinsam in Dialog gehen können mit unseren Erinnerungen. Ich habe das jetzt überhaupt nicht benutzt für das Buch Welt zwischen den Nachrichten, gar nicht.
Wann beginnt Ihre Welt zwischen den Nachrichten? Wann steigen Sie ein?
Eigentlich kurz nach meiner Geburt. Also nicht, dass ich da hätte mitreden können, was da war. Aber das sind natürlich dann die Erinnerungen, die andere mir mitgeteilt haben und die Vorstellungen, die ich davon habe, dass meine Mutter mich bei brüllender Hitze im Juni 59 aus dem Krankenhaus gebracht hat und unter einen Apfelbaum gelegt hat in den Schatten und dass noch keiner von uns wusste und keine, dass ich das einzige Kind bleibe. Da beginnt eigentlich die Erinnerung. Ich glaube, an den Apfelbaum kann ich mich erinnern.
Etwas in Ihnen erinnert sich an einen Apfelbaum. Also Sie essen gern Äpfel?
Nee, ich gucke gerne Bäume von unten an, weil die Bäuche von den Blättern anders sind als die Oberflächen von den, also die Rücken von den Blättern. Ich glaube, das ist so eine Kinderwagen im Gras liegen Strampelerfahrung.
Interessante Perspektive. Sie haben sich für unsere Sendung Musik ausgesucht. Sie haben sich gewünscht, etwas aus den Wesendonk-Liedern von Richard Wagner, Der Engel mit Jesse Norman. Warum dieses Lied?
Also einmal ist das eine Geschichte mit Wuppertal. Ich komme ja aus einer kleinen Stadt neben Wuppertal, Schwelm, Rand-Ruhr-Gebiet. Und die Wesendonk-Lieder haben eine Menge mit Wuppertal zu tun. Und unser zweiter Probenraum, als ich meine freie professionelle Gruppe gegründet hatte, war in der Wesendonkstraße. Und in der Wesendonkstraße haben wir ein Stück geprobt, das hieß Mathilde, Luft, Luft, mir erstickt das Herz. Und da ging es um die Mathilde Wesendonck, die da ein Verhältnis hatte mit dem Richard Wagner. Und der Otto Wesendonck als Mäzen und Dulder stand in dieser Dreiecksbeziehung dabei und hat ein bisschen mitbewirkt, dass es diese schöne Musik und diese sehr schönen Texte von Mathilde Wesendonck gibt. Und dieses Stück war eben mit Tänzerinnen und Tänzern, Schauspielerinnen und Schauspielern und einer Opernsängerin, die diese Lieder gesungen hat. Und das war eigentlich die schönste Choreografie, die mir bei dem Engel eingefallen ist, weil das so traumhaft ist, das Lied.
Wir hören es jetzt mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Colin Davis. In der Kultur à la carte heute mit Judith Kuckert, die den Text dieses Liedes auswendig kann.
Also das Lied fängt an, in der Kindheit frühen Tagen hörte ich oft von Engeln sagen, die des Himmels hehre Wonne tauschen mit der Erdensonne. Und ich weiß noch genau, was die Tänzerin da getanzt hat, weil es nicht nur mit der Musik zusammenhing, sondern auch mit dem Text. Also auf beiden Ebenen hat sie sich bewegt. Und ich konnte mal ziemlich viele Gedichte auswendig, weil ich über meine Großmutter Gedichte auswendig gelernt habe, bevor ich schreiben und lesen konnte. Sie hat mir die vorgesprochen, also mündliche Überlieferung. Und ich habe die dann mit auswendig gelernt. Und unter anderem ein sehr schönes von Else Lasker Schüler. Ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Ich habe zum Teil gar nicht verstanden, was da gesagt wurde, auch den Hintergrund nicht, den historischen. aber war einfach von Sätzen fasziniert, die ich nicht unbedingt verstanden habe. Und das ist so geblieben.
Mit Else Lasker-Schüle haben Sie sich denn später noch intensiv beschäftigt?
Ja, ja. Weil ich habe meine Magisterarbeit über Else Lasker-Schüle geschrieben mit einem mittlerweile hochaktuellen Titel. Im Spiegel der Bäche finde ich mein Bild nicht mehr, Gratwanderung einer weiblichen Ästhetik. Und Else Lasker-Schüle war immer so ein bisschen so ein Role Model, also von Wuppertal weggehen, nach Berlin gehen, das Leben suchen und irgendwas hinter sich lassen, was man eigentlich nie gewollt hat. Und ich finde, dass man an dieser Person auch ganz viel über die deutsche Geschichte erfahren kann, auch in den verschlüsselten Formulierungen, die sie in ihren Gedichten und ihren Texten und ihren Theaterstücken hat.
Eine der Frauen, die ihr Leben geprägt haben, an denen Sie sich vielleicht auch orientiert haben. Auf andere kommen wir vielleicht noch im Laufe unseres Gesprächs. Sie haben eben gerade Ihre Großmutter erwähnt. Ich war ganz traurig, dass Sie Großmutter gesagt haben, weil ich glaube, dass Sie das in Wirklichkeit anders sprechen.
Ja,
man hört immer an solchen Familienbegriffen, woher jemand kommt. Und wenn Sie über Ihre Großmutter sprechen, sagen Sie doch sonst immer Oma, oder?
Ich sag Oma, hör mal.
Genau.
Oma, ja. Oma, hör mal. Ich muss dir was sagen. Ja, klar, aber wenn man sich nicht gut kennt, ist man halt ein bisschen
die Oma.
Vorsichtig.
Die Oma hat eine wichtige Rolle gehabt in ihrer Kindheit?
Ja, weil ich eigentlich bei der groß geworden bin. Meine Eltern waren sehr jung und sehr übermütig und wollten eigentlich ein eigenes Leben führen. Und Oma wohnte mit im Haus. Es war nicht unser Haus, es war ein Mietshaus, ein ziemlich runtergekommenes, so neben einer leerstehenden Fabrik. Und ich wurde mehr als oft bei Oma abgegeben, wenn ich störte.
Das muss ja kein Schade sein für ein Kind. Denn so eine bedingungslose Liebe wie zwischen Großmutter und Enkel, ich glaube, das ist auch etwas ganz Besonderes.
Ja, ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige. Also die Omas dieser Welt sind unglaublicher Erzählstoff geworden oder Ursache für ein Urvertrauen, was man vielleicht sonst nicht bekommen hätte. Ne?
Die nächste wichtige und prominente Frauenfigur, von der man hört in Ihrem Buch, von der man lesen kann, ist Pina Bausch. Wie alt waren Sie, als Sie zu Pina Bausch gefahren sind nach Wuppertal, um dort vorstellig zu werden?
Ich war noch keine 16 und bin einfach zu einem Vortanzen gegangen, habe mich am Pförtner vorbeigeschlichen, habe meine Zahnspange, weil eigentlich sollte ich zum Zahndoktor gehen, meine Zahnspange in die Seifendose getan und das Trikot vom Schwärmer Kinderballett angezogen und bin zum Vortanzen gegangen und habe gesehen, boah, die sind alle viel älter und viel cooler als ich. Habe mich an die Stange gestellt und sie kam rein und dann hat sie, das waren unglaublich viele Leute damals schon, hat sie geguckt und hat sie mich gesehen, ist zu mir gekommen und hat gesagt, so, wie heißt du denn? Habe ich meinen Namen gesagt. Dann wollte sie den Nachnamen wissen, habe ich den Nachnamen von meinem Zahndoktor gesagt, weil ich mich undercover dahingestellt hatte. Und dann hat sie gesagt, wie alt bist du denn? Dann habe ich gesagt, 19,5. Und dann hat sie gesagt, okay. Hat mich auf die Stirn geküsst und hat gesagt, dann kommst du mal wieder, wenn du 19,5 bist. Und ich habe das Vortanzen aber mitmachen dürfen.
In dem Buch Die Welt zwischen den Nachrichten sind auch Bilder mit abgedruckt. Und da ist auch ein Bild von Pina Bausch, wo man sie in dem Saal stehen sieht. Ich hatte das ganz vergessen. Es war ja wirklich nicht so eine klassische Tänzerschönheit, ne? Eher unauffällig, oder?
Also sie war eine Schönheit. Also eine ihrer Tänzerinnen hat gesagt, sie war die schönste Frau der Welt. Und ich fand das eigentlich auch. Aber das ist, wie man Menschen anguckt, glaube ich, dass man sie schön findet. Und sie war auf dem Bild, und das habe ich speziell ausgesucht, nicht nur, weil die Fotografin eine Freundin von mir war, Uli Weiß, sondern auch, weil auf diesem Bild etwas absolut Zeitloses ist. In diesem Hemdchen und in dieser Bewegung, die ab sehr männlich aussieht und sehr so den Raum nimmt, ohne sich in dem Raum groß zu bewegen. Und hat sowas sehr Wildes und gleichzeitig sehr Scheues und Poetisches. Ich finde das toll, das Bild.
Und wenn man noch genauer hinguckt, sieht man auf dem rechten hinteren Bildrand Männer am Boden liegen, die sie offenbar anbeten.
Ja, die liegen da wie die kleinen Jungs, die also auch zur Not zu ihr hinkrabbeln würden, ne?
Ja. Wann haben Sie denn angefangen zu tanzen? Wann war das Kind, war die Kinderballettphase?
Die war eigentlich ungefähr parallel mit dem, und da glaube, da, jetzt wo Sie das fragen, fällt mir das auf, da, das ist wahrscheinlich der Grund für alles. Also parallel zu dem Gedichte auswendig lernen, ohne lesen und schreiben zu können, bin ich auch ins Ballett gekommen, also mit 5. Vor der Schule. Ich bin erst mit 8 in die Schule gekommen, weil ich ein bisschen...
Schüchtern?
Schüchtern nicht. Ich sag's mal so, später habe ich den Satz dafür gefunden. Tanz ist etwas für Kinder, die später im Leben einmal nicht zurechtkommen werden. Und ich glaube, da ist die Verbindung. Ich wollte auch gar nicht in die Schule. Und Kinderballett, Schwelm und Gedichte auswendig lernen, die man noch nicht lesen kann, das ist eigentlich eine parallele Zurichtung meiner Großmutter gewesen.
Ich denke ja immer, dass man im Tanz sehen kann, welchen inneren Entwurf Menschen von sich selber haben. Weil im Tanz Dinge ausgedrückt werden, die vielleicht in deren Leben so gar nicht zum Ausdruck kommen oder sichtbar werden.
Ja, das und eben die kommen zum Ausdruck, ohne dass die Menschen das selber wissen. Selbst wenn sie festgelegte Choreografien tanzen, die auch im Rahmen der Musik sich bewegen müssen, weil man in einer Gruppe ist, gibt es trotzdem winzige Unterschiede, wie so eine Bewegung atmet und was für eine Sehnsucht in diesem Atem auch ist.
Sie sind dann zur Volkwang-Schule gegangen, also nicht zu Pina Bausch, geworden, sondern zur Volkwang-Schule. Was hat Sie dorthin geführt?
Ich bin nie wieder vortanzen gegangen, aber ich bin im Sommer immer zu dem Training gegangen vom Tanztheater. Und da hat das der sehr, sehr alte Herr Züllig, der damals der Direktor an der Volkwang-Schule war, der hat das Training gegeben und hat mich gesehen und hat irgendwie nach einer Woche gesagt, Judith, du bist ein sehr großes, sehr langsames und ziemlich altes Pferd. Aber irgendwas hast du. Ich würde dich gerne in die zweite Klasse von der Volkwang-Schule nehmen. Da war ich nämlich auch schon 22.
Das gilt im Tanzleben schon als älter?
Kurz vor alt, ja, ja.
Und dann haben Sie ja später eine Tanzgruppe gegründet, eine, wie nennt man das, Company oder?
Ja, ein Ensemble.
Ein Ensemble. Ein Tanztheaterensemble. Und das haben Sie genannt Scoronel. Nach Vera Scoronel, wer war Vera Scoronel? Gibt es noch Menschen, die sich daran erinnern?
Also in der Tanzwelt sehr viele und vor allen Dingen erinnern sich die, die sehr viel mit Ausdruckstanz zu tun haben. Vera Scoronel war eine Schülerin von Mary Wickmann und zeichnete sich dadurch aus, dass sie unglaublich wilde Armbewegungen gemacht hat. Sie ist, ich glaube, mit 26 in den 20er Jahren schon gestorben. Und ich habe in einer ganz alten Zeitschrift damals, als ich diese Gruppe gegründet habe, habe ich eine Todesanzeige gefunden von einer Frau, die nur wenig älter war als ich. Und das hat mich ziemlich bewegt. Und ich fand den Namen Scoronel. Ich fand, dieses Scoronel hat so einen schönen Klang. Und außerdem, das Schöne ist, das machen Sie ja jetzt auch, Sie fragen mich, wer diese Frau war. Also bleibt die ja lebendig, solange Leute nach ihr fragen.
Sie haben sich noch eine weitere Musik gewünscht, die den schönen Titel hat L'amour est un oiseau rebelle, die Habanera aus der Oper Carmen von Georges Bizet. Haben Sie dazu auch eine bestimmte Beziehung?
Ja, ich kenne die Habanera auch schon ziemlich lange auswendig, weil meine Mutter die immer gesungen hat. Also meine Mutter konnte ganz schön singen. Bisschen brüchig, aber ganz schön. Und wenn die Habanera im Radio kam, und das kam ja manchmal vor, dann sprang meine Mutter auf den Tisch. Und wenn sie noch ein Trockentuch hatte, hat sie das Trockentuch genommen und damit rumgewedelt und hat dann auf dem Küchentisch die Habanera gesungen, was auf der einen Seite mich ganz stolz gemacht hat und auf der anderen Seite mir auch ein bisschen peinlich war.
Wir hören jetzt mit der Habanera Marilyn Home mit dem Manhattan Opera Chorus und dem Metropolitan Opera Orchestra. Am Pult steht Leonard Bernstein.
Le vivre
Hier beende er Kultur à la carte, eine Erinnerung an die Mutter von Judith Kuckart, die dieses Lied in ihrer Kindheit mitgesungen hat. Hat sie auch mit den Füßen so ein bisschen gestampft, war sie temperamentvoll?
Ja, sie hat schon so getan, als könnte sie Flamenco. Das kann man ja auch so ein bisschen simulieren, wenn man rhythmisch nicht ganz unbegabt ist. Und wenn die Tischdecke hält.
Sie kommt mehrfach vor, auch in ihrem Buch Die Welt zwischen den Nachrichten. Und sie beschreiben sie als eine wunderschöne Frau.
Ja, aber das ist wahrscheinlich genau das Gleiche wie mit Pina Bausch. Ich fand sie wunderschön, wahrscheinlich, weil sie diese sehr schwarzen Haare hatte und diese grünen Augen und schon sehr früh im Kopf kleiner war als ich. Also so eine ganz, ganz kleine, etwas slawisch aussehende Frau. Und die in so einer Stadt wie die, aus der sie und ich kommen, meine Mutter und ich, extrem auffiel. Und ich weiß noch, das bezieht sich auch auf die Habanera, dass wir mal in irgendein dummes Hotel gegangen sind und da war ein dummer Zitterspieler und als meine Mutter reinkam, hat er auf der Zither gespielt, du schwarzer Zigeuner. Und meine Mutter hat sofort den Speisesaal verlassen.
Hatten Sie ein konkurrentes Verhältnis auch zur Mutter oder?
Nein, klar.
Hatten Sie das Gefühl, Sie überflügeln Ihre Mutter oder war sie stärker?
Ich glaube, dass meine Mutter das gut fand, was ich gemacht habe, weil ich habe gemacht, was sie sich nie getraut hat. Und da waren sicherlich irgendwelche Veranlagungen auch, die ich dann einfach zu etwas geführt habe, wo sie sich nicht hingetraut hat. Und ich würde nicht sagen Konkurrenz, aber manchmal sehr streng. Und das lag aber einfach an dieser katholischen Umgebung, wo bestimmte Dinge nicht erwünscht waren.
In dem Buch sind ja auch Bilder. Das sind jetzt keine Hochglanzbilder, also nichts, womit man etwa eine Biografie bebildert hätte, sondern die haben alle so was Besonderes, so ein bisschen schräge. Da ist auch ein Frauenfoto, da dachte ich eigentlich beim Lesen, dass das ihre Mutter sei. Die haben keine Bildunterschriften. Das darf man sich selber ausdenken, was diese Bilder an der Stelle bedeuten.
Ja, weil die Bilder sollen eigentlich nicht dokumentarischen Charakter haben, weil das würde ja wieder zu sehr in Autobiografie oder Biografie, also sogar in Biografie gehen, sondern sie sollen eher atmosphärisch sich an den Text anschmiegen. Und da ist diese Frau, die wirklich eine Ähnlichkeit mit meiner Mutter hat, diese Ellen Rometsch, womit das Buch anfängt, die in diese kleine Stadt am Rand vom Ruhrgebiet zurückkam und dort einmal gewesen war und wieder zurückkam und zwischendurch die Geliebte von John F. Kennedy gewesen war. Das ist diese Frau.
Ach, das ist das Bild, das ist nicht ihre Mutter.
Das ist nicht meine Mutter.
So ordnet man das als Leserin zu.
Ja, das soll auch so sein. Also jeder liest ein Buch so, wie er es gerne lesen möchte. Und Und eben, was Sie am Anfang sagten, was ich so schön finde, dass eigene Erinnerungen und eigenes Erzählen dadurch in Gang gesetzt wird.
Also ja, man sprechen. Bekommt so eine Angel in die Hand, um Dinge zu heben, von denen man gar nicht ahnte, dass man da nochmal in die Schublade nochmal reingucken könnte.
Ja, so soll es auch sein.
Sie misstrauen ja auch Ihren Erinnerungen. Ist das der Grund auch des Erzählens, dass man sich vergewissert?
Ja, ich glaube, Erzählen funktioniert nur über, sowohl beim Schreiben als auch beim Zuhören, über all die Dinge, die man zulässt. Und auch über die Kummer darüber, was man noch alles hätte zulassen können und nicht zugelassen hat. Also mit diesem Offenen. Ich glaube, Erzählen funktioniert extrem über nicht abgeschlossen, jetzt habe ich einen Satzpunkt, sondern ich habe einen Satz und der Satz ist eigentlich eine Frage und wirft die nächste Frage auf. Und das ist auch kein besonderes Erzählprinzip, das machen viele, aber es ist schön, wenn man das irgendwann nach, wie lange schreibe ich jetzt, über 30 Jahre, das mal so formulieren kann, weil es ist immer noch was anderes, ob man es erkannt hat oder ob man es einfach nur weiß.
Wir können ja mal da hingehen, wo Sie angefangen haben zu schreiben. Das erste Buch jedenfalls ist 1990 erschienen, das war Die Wahl der Waffen. Und Sie waren damals noch unterwegs mit diesem Tanztheater Skoronell und hatten Texte geschrieben. So erzählen Sie das in Ihrem Buch.
Das war 89, habe ich eine Produktion an der Oper Duisburg gemacht. Und Duisburg, da war es. Oma und Duisburg. Und da habe ich ein Stück gemacht, das hieß Charlotte Corday, Mörderin Marie. Und es ging um Frauen, die aus politischen Gründen morden.
Also Charlotte Corday hat Marat.
Hat Marat umgebracht in der Badewanne. Und in meinem Stück kam eben auch Ulrike Meinow vor. Und Musik zu diesem Stück haben die einstürzenden Neubauten geschrieben. Und die Musik war so unglaublich laut, dass mir aufgefallen ist, wie stumm meine Tänzerinnen sind. Und dann habe ich für die Tänzerin kleine Texte geschrieben, damit der Atem laut werden kann. Und musste die schreiben, weil die haben gesagt, du sagst uns doch sonst, was wir machen sollen, dann sag uns auch, was wir sagen sollen. Und dann habe ich so ganz, ganz kurze Texte, zum Beispiel, sie werden ihren Kopf fordern, als hätten sie selber keinen, bezog sich auf Ulrike Meinow. Und in dieser Vorstellung, wo diese Texte von meinen Tänzerinnen und von mir, weil ich musste mitmachen in dieser Produktion, gesprochen wurden, saß die Monika Schöller und ist nach der Vorstellung.
Monika Schöller war die Leiterin des S. Fischer Verlages, also die Leiterin des literarischen Programms vom S. Fischer Verlag.
Genau, ich würde fast sagen, die Intendantin des S. Fischer Verlags. Und die kam nach der Vorstellung in meine Garderobe und sagte, das war aber wunderschön und ich hatte einen knallroten Kopf, weil ich ja auch schon fast 30 war und mich das ziemlich angestrengt hatte. Und ich dachte, sie meint mein Tanzen. Und dann sagte sie, nee, das waren wunderschöne Texte. Wer hat denn die geschrieben? Dann habe ich gesagt, ich. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Sie sind doch Tänzerin. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber auch Abitur. Und dann war sie, weil sie eine sehr, wie soll ich das sagen, eine sehr vornehme und empathische Person war, hat sie gemerkt, was sie da fragt. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich am nächsten Tag mit ihr spazieren gehen möchte. Und am nächsten Tag sind wir spazieren gegangen und sie hat gesagt, Judith, Sie können einen Roman schreiben. So ist dann alles gekommen. Es war im Grunde eine Auftragsarbeit.
Dann war sie eine wirkliche Förderin mit einem Gespür, auch für jemanden, der was zu sagen hat, der Talent hat und auch eine elegante Erscheinung.
Sehr. Eine sehr stille, elegante Erscheinung, ja.
Ja. Monika Schöller vom S. Fischer Verlag. Und dann erschien dieses Buch, Die Wahl der Waffen. Worum ging es in Ihrem ersten Roman?
Es geht wieder um den kleinen Ort, aus dem ich komme, nämlich Schwelm. Und in Schwelm bin nicht nur ich geboren und aufgewachsen, sondern auch Franz Josef Degenhardt, aber auch Ingrid Siebmann. Und Ingrid Siebmann hat eine sehr steile Karriere gemacht, bis sie dann bei uns in der Post auf dem Fahndungsplakat RAF hing. Also sie ist erst 2. Juni und dann RAF gewesen. Und diese Ingrid Siebmann hat auf mich aufgepasst, wenn meine Oma keine Lust oder keine Zeit oder auch mal was anderes vorhatte und meine Eltern sowieso was anderes vorhatten, hat die Ina auf mich aufgepasst und hat mich mit in ihre Welt genommen. Und diese Welt bestand eigentlich schon damals daraus, dass ich gemerkt habe, ey, die würde bestimmt sehr gerne Schauspielerin werden. Ist sie da nicht geworden? Und dann ist sie eine der gesuchtesten deutschen Terroristinnen gewesen.
In Ihrem jetzigen Buch bezeichnen Sie diesen ersten Roman irgendwie als eine Art Liebeserklärung an dieses Mädchen, das Sie damals geliebt haben, wie nur kleine Mädchen etwas ältere Mädchen lieben können. So als ob dieser ganze Roman der Ruf war, finde mich doch.
Ja, die Ina Siepmann hatte in ihrer ganzen Art und auch in ihren Selbstzweifeln, die sie sehr gut in Szene setzen konnte, hatte die was, was ein Versprechen war, dass es auch ein anderes Leben gibt als das, was man in einer Kleinstadt führt, wenn man dann irgendwann arriviert ist und auch noch ein zweites Kleinauto hat. Und es gab eine Zeit, muss ich ehrlich sagen, da habe ich gedacht, die kommt bestimmt drauf, dass ich das Buch geschrieben habe. Und irgendwann kommt sie zu einer Lesung und sagt, sag mal, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Ist aber nie passiert.
Sind Sie ihr nie wieder begegnet?
Nie wieder.
Sie haben sich gewünscht für unsere Sendung nun mal etwas anderes, das Butterbrot von Wolfgang Amadeus Mozart mit Justus Franz. Haben Sie auch zu diesem Butterbrot von Mozart eine Beziehung?
Ja, es sind lauter, sagen wir mal, Aufnahmen oder Musikstücke, die was mit meinem Arbeitsleben zu tun haben. Und das ist natürlich auch ein Teil meiner Biografie. Und dieses Butterbrot kannte ich überhaupt nicht. Das ist relativ unbekannt. Das hat aber ein unglaublich guter Clown, der heißt Matthias Romier, der hat einen Soloabend gemacht, der heißt Das Leben ist eine Kurzgeschichte. Und das ist, der macht ein Schwarzclown, erzählt sein trauriges Leben und das ist unglaublich komisch. Und den habe ich gesehen und in diesem Erzählen von ihm, in diesem Jonglieren, in dieser Akrobatik von ihm, kam eben dieses Butterbrot und das ist eine unglaublich schöne Szene, die er dazu als Clown entworfen hat. In die habe ich mich verliebt und wir haben dann anschließend auch zwei Produktionen zusammen gemacht.
In der Kultur à la carte. Judith Kuckert, Sie haben eben von einer Produktion gesprochen, die Sie betreut haben, an der Sie beteiligt waren, zum Butterbrot. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie gerade in Bremen auch eine neue Produktion haben. Was ist das, was Sie dort in Bremen machen?
Das ist eine Koproduktion zwischen Bremen und also zwischen der Shakespeare Company Bremen und dem Bremerhavener Stadttheater. Und da geht es um, also es sind 6 Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch die Texte selber schreiben und ich montiere die Texte. Es ist auch ein autofiktionales Erzählen. Ich habe den Schauspielerinnen und Schauspielern Schreibaufgaben gestellt und daraus sind sehr gute Texte entstanden, die alle ein bisschen darum kreisen, wie man in der Welt zwischen den Nachrichten weiter überleben kann.
Wird das getanzt?
Nee, das wird gesprochen, das ist Text. Also es ist Sprechtheater.
Mhm. Ja. Montiertes Sprechtheater. Ja. So hat es so ein bisschen Commedia dell'arte Elemente?
Überhaupt nicht. Es ist, es spielt heute. Also es ist aus dem Leben des Ensembles und die sagen wir, der Grundton war Lesen und Schreiben eine Art von Medizin sein kann und das richtiges Lesen befreien kann von allem, einschließlich von einem selbst. Und weil ich immer überlege, wo tun diese Leute, die so viel Text auswendig lernen, dann auf der Bühne sprechen, wo tun die Texte hin? Wie gehen die in die eigenen Erinnerungen ein? Wie kommen sie wieder zum Vorschein, vielleicht in einer Überschreibung? Und damit haben wir eben auch gearbeitet. Das Setting ist, und so ähnlich wie wir jetzt hier, das ist ein Studio, eine Nachtsendung. Ein Moderator hat eine sehr schöne Nachtsendung mit diesem speziellen Thema in dieser einen Mittwochnacht, wie Lesen befreien kann. Und die Leute rufen an und erzählen aus ihrem Leben und erzählen auch von ihrer Leseerfahrung, die dann gleichzeitig natürlich auch eine Lebenserfahrung ist.
Das erinnert ja ein bisschen an Ihr Buch mit dem Titel Café der Unsichtbaren, wo es um Telefonseelsorge geht. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen, Telefonseelsorge?
Ist kein Thema, ist eine Erfahrung. Ich habe irgendwann überlegt, dass ich gerne etwas im Leben machen möchte, was nicht unbedingt mit Kunst zu tun hat, sondern auch einen extremen sozialen Zusammenhang. Und Ehrenamt ist ja, glaube ich, sowieso was diese Gesellschaft am Ende vielleicht noch zusammenhalten wird. Und dann habe ich mich bei der Telefonseelsorge beworben.
Da braucht man eine Ausbildung.
Da muss man 2 Jahre lang eine Ausbildung machen, die nicht so einfach ist. Aber man lernt sehr viel. Man lernt auch sehr viel fürs Leben. Und dann habe ich über 4 Jahre auch telefoniert. Meistens nachts zwischen 23 und 3 Uhr.
Was waren die häufigsten Sorgen? Finanzielle Sorgen oder Beziehungssorgen?
Das habe ich auch gedacht, als ich da anfing. Weder noch. Einsamkeit. Einsamkeit, Einsamkeit, Alleinsein, alt werden. Manchmal die Sachen, die man so denkt, meine Tochter ist schwanger, was mache ich jetzt? Waren aber mehr so Anrufe unter Tage. Nachts ging es ganz oft darum, dass Leute in einer existenziellen Situation waren, aus der sie nicht mehr rauskamen und der Raum um sie herum immer dunkler wurde. Und eigentlich wollten die nur, dass man ihnen zuhört und dass man Zeit mit ihnen teilt. Das hat ja nichts, Zeit teilen ist, glaube ich, das Therapeutischste, was man machen kann, nicht Ratschläge geben.
Es ist manchmal sehr entspannt, wenn man jemanden trifft, der zuhört, ohne sofort zu sagen, da musst du das und das tun.
Ja.
Sehr tröstlich. Ja. Da man sich als Leserin unweigerlich spiegelt in Ihrem Text, die Welt zwischen den Nachrichten, muss ich Sie sowas auch fragen. Also mir geht es zunehmend so, dass mir Dinge aus meinem Leben einfallen, mit Vorliebe nachts, die mir unendlich peinlich sind oder auch ganz plötzlich tagsüber, wo ich denke, oh Gott, was habe ich da gemacht? Und wenn ich nochmal in der Situation wäre, würde ich es anders tun. Solche Dinge lese ich in Ihrem Buch nicht. Das ist das, was mir beim Lesen einfällt, dass es mir so geht. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Ihnen da anders geht. Es steht nur nicht in dem Buch oder vielleicht zwischen den Zeilen.
Oh ja, oder vielleicht empfinde ich es nicht als richtig peinlich. Vielleicht würden Sie sagen, so, das ist aber wirklich peinlich, Judith Kuckert. Aber
vielleicht bin ich immer noch so ein pubertierender Teenager.
Das haben Sie gesagt.
Ja, das könnte sein.
Ja, vielleicht habe ich das. Ich habe sicherlich das Gefühl von Scham und das gibt es schon in dem Buch. Da steht dann nur nicht, das tut mir jetzt leid und dann steht da nicht und das war jetzt moralisch nicht richtig, sondern es steht schon drin. Und das sind wahrscheinlich genau die Stellen, wo Ihnen dann auch Sachen aufgefallen sind, die Ihnen selber leid tun. Und
eine große Qualität Ihres Textes.
Hätte ich es benannt, hätten Sie gedacht, ach ja, die Arme, und wären überhaupt nicht mit mir in den Dialog gegangen an dieser Leerstelle.
Ja, ist interessant, wie Texte wirken können. Aber das ist gut, wenn man darüber spricht. Gibt es eigentlich auch Lesekreise zu Judith Kuckerts Romanen?
Komischerweise ganz viele an den Universitäten. Also es gibt ja relativ viele jüngere Professorinnen, die sind immer so um die 40 und da gibt es jetzt an 3 oder 4 Universitäten. Diese jungen Professorinnen, die in ihren Seminaren manchmal ein ganzes Semester lang Romane von mir besprechen. Und das weiß ich, weil ich dann eingeladen werde, dahin zu kommen und mit den Leuten auch dann zu kommunizieren. Und das finde ich total schön.
Ja, machen Sie das gern. Stehen Sie gern vorne an der Rampe und...
Ich spreche total gern mit jungen Leuten.
Und Sie hören gerne Musik. Sie haben sich etwas gewünscht von Henry Purcell, Die Klage der Dido, wieder mit Jesse Norman. Haben Sie sich speziell auch Jesse Norman ausgesucht oder kam das von uns?
Das kommt von Ihnen, weil ich wollte gerne eine Sängerin aus Sibirien, deren Namen, aber da habe ich mich nicht mehr an den Namen erinnern können. Die hätte ich total gern gehabt, weil die singt das sehr kunstlos. Da ist so wenig, ach, hört doch mal zu, wie schön ich singen kann, sondern das hat eine ganz große Schlichtheit in dieser Größe. Aber mir ist der Name nicht mehr eingefallen.
Dann hören wir es jetzt mit Jesse Norman.
Machen wir.
Die macht das auch sehr, sehr schön.
Thank you.
Jesse Norman mit der Klage der Dido von Henry Purcell mit dem English Chamber Orchestra. Judith Kuckhardt, wir sprechen hier über Ihr neues Buch, Die Welt zwischen den Nachrichten. Wie lang gestaltet sich so ein Entstehungsprozess für einen neuen Roman? Denn Sie haben ja noch etliche andere Tätigkeiten nebenher, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, erstmal trenne ich das. Also die Telefonseelsorge habe ich schon gemacht, auch als ich geschrieben habe. Nicht als ich das Buch geschrieben habe, in dem die Telefonseelsorge eine Rolle spielt. Aber ich habe das, also schreiben kann ich, wenn ich so etwas mache. Ich kann nicht schreiben, wenn ich Regie mache. Das geht überhaupt nicht. Das sind zwei getrennte, nicht inhaltlich oder formal getrennte Welten, sondern von der Kraft her getrennte Welten.
Auch unterschiedliche Tempi.
Ja, und es ist auch was ganz anderes, ob morgens um 10 da 10 Leute stehen und ich eine Probe gestalten muss, als wenn ich um 10 an meinen Schreibtisch gehe und der mich dumm anguckt und sagt, oh, die schon wieder.
Gehört für Sie zum Schreiben auch dazu, die Wand anstarren und warten, dass nichts kommt?
Nö, vielleicht gehört das dazu, aber ich beobachte mich nicht so sehr dabei. Das ist,
also schreiben Sie leicht oder tun Sie sich
leicht
schwer?
Ich schreibe ziemlich leicht und ich tue mich dann sehr schwer mit der Montage. Also ich montiere extrem, weil ich finde, das Wichtige beim Schreiben ist die Reihenfolge der Sätze und nicht die Schönheit der Sätze. Also das, was zwischen den Sätzen sich aneinander reibt, das finde ich spannend, was man dann noch hören kann, wenn die Sätze in so eine Spannung geraten und nicht einen exquisiten Satz nach dem nächsten raushauen. Das interessiert mich eigentlich nicht so.
Gibt es denn eigentlich auch eine Verbindung zwischen Tanz und Literatur?
Aber ja, und zwar eine ganz große. Habe ich aber auch lange für gebraucht, das zu bemerken. Ich glaube, dass sie total verwandt sind, weil, was Sie vorhin auch sagten, erzählen. Also was die Leute, wenn sie tanzen, von sich erzählen, egal ob Profis oder Laien, das wird sichtbar und im Schreiben wird auch sichtbar, was die Leute eigentlich von sich erzählen und wo aber die Worte noch fehlen. Aber man hat vielleicht ein Zielwort und findet dann das Fehlerwort, aber dazwischen entsteht vielleicht bei derjenigen, die liest, das richtige Wort.
Und gibt es für Sie Erlebnisse, die erst abgeschliffen werden müssen, wie eine gute, oft erzählte Anekdote?
Nee, es gibt schon, die Sachen müssen abhängen. Also die müssen, das ist immer ein bisschen schwierig, so eine seltsame Patina bekommen und den Zeitpunkt zu kriegen, wo sie diese Patina haben. Manchmal erzählt man vielleicht etwas zu früh und in einem Buch und manchmal erzählt man es so spät, dass man vor lauter Patina nicht mehr sieht, was eigentlich erzählt werden soll.
Spannende Sichtweise auf einen Text. Dieser Text ist ja abgeliefert worden schon vor einigen Monaten oder wann etwa war der für Sie fertig und ist dann an den Verlag gegangen, ans Lektorat?
Ich glaube im Januar. Im Januar habe ich mit meiner Lektorin angefangen, an dem Text zu arbeiten, so wie man dann noch arbeiten
und
muss.
Und geschrieben wurde er dann ja noch ein paar Monate zuvor und jetzt haben wir schon Sommer, Spätsommer bald. Haben Sie sich seitdem verändert, seitdem der Text fertig ist?
Bestimmt. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe mich bestimmt verändert. Es ist aber nicht so, dass ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Manchmal hat man zu einer bestimmten Zeit im Leben einen bestimmten Ton. Manchmal hat man einen Kammerton, manchmal hat man, posaunt man, alles Mögliche. So lange ist der Text jetzt noch nicht weg, dass ich denke, ja, ich könnte ihn jetzt nicht weiterschreiben und würde die Tonlage nicht mehr finden. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich würde die Tonlage jetzt immer noch finden. Es kann aber sein, wenn der jetzt 2-3 Jahre gelegen hätte, dass auch die Veränderung, die in mir vorgegangen ist, viel sichtbarer oder hörbarer gewesen wäre, als ich es jetzt nach einer doch für einen Text relativ kurzen Zeit sagen kann.
Die Welt zwischen den Nachrichten beschreibt das Leben einer Frau, die Ende der 50er Jahre geboren ist, in Schwelm und jetzt in Berlin lebt, die getanzt hat, Choreografien entworfen hat, die Regie geführt hat und Romane geschrieben hat. Und das Buch strahlt eine besondere Zuversicht aus. Ich glaube, deshalb habe ich auch nach ihrem Lebensgefühl gefragt, weil gerade Zuversicht heute ein etwas rareres Gut geworden ist als noch vor einigen Monaten.
Das stimmt. Deswegen ist es auch der Titel, die Welt zwischen den Nachrichten. Also wie wollen wir überleben in dieser Welt zwischen den Nachrichten? Und ich versuche einfach, sowohl durch das Schreiben als auch durch das Theater oder durch die Choreografien, die dann auch mehr soziale Choreografien werden, die auch was damit zu tun haben, wie wir Menschen miteinander umgehen. Ich versuche einfach so kleine Einheiten noch zu setzen, indem man sagt, ja, hier können wir uns verständigen und von hier aus können wir irgendwie weitermachen. Weil ansonsten werden wir wahrscheinlich von den Nachrichten erdrückt.
Judith Kuckert, ich wünsche Ihnen und Ihrem Buch Die Welt zwischen den Nachrichten einen guten, zuversichtlichen Start in die Buchwelt und danke Ihnen herzlich für den Besuch hier bei NDR Kultur à la carte. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.